Also wenn jetzt die Rechner oder die Chips heute, also wie sie heute sind in der Effizienz, wenn wir das 1960 oder 70 gebraucht hätten, dann hätte jeder von uns ein Kernkraftwerk im Keller haben müssen, um dieselben Dinge in unserem Smart Home zu tun, wie wir heute tun.
Herzlich willkommen zum Podcast Die Effizienzmaker. Mein Name ist Christoph Hölz und wir schauen ja hier auf den Unsinn und den Sinn der Digitalisierung. Und Digitalisierung, die findet ja nicht im luftleeren Raum statt. Da gibt es ja dann Geräte und diese Geräte, die leben auch nicht von Luft und Liebe allein. Die brauchen dann auch Strom, brauchen auch Rohstoffe und viele andere Dinge. Wir haben es in den letzten Jahren erlebt. Vor 20, 30 Jahren hat ein Manager ein Diktiergerät mit sich geführt, einen Fotoapparat, was denn noch alles, vielleicht ein Kassettenrekorder zur Unterhaltung, einen Laptop, vielleicht schon ein Mobiltelefon, viele, viele, viele verschiedene Geräte und die sind jetzt alle in ein Smartphone zusammengewachsen. Gibt wirklich eine Menge Leute, die brauchen eigentlich zum Arbeiten überhaupt nur noch das Smartphone. Aus vielen, vielen Energiefressern ist nur ein einziger Energiefresser geworden. Aber stimmt es auch wirklich? Spielt sich da nicht sonst auch noch etwas im Hintergrund ab? Das Thema der Nachhaltigkeit in der Digitalisierung ist ja in meiner Wahrnehmung immer ein wenig zwiegespalten. Wir müssen so rasch wie möglich sie erreichen. Wir wollen ja auch in Zukunft auf diesem Planeten noch leben können. Andererseits wird es auch oft verwendet, um die Digitalisierung dann schlecht zu reden. Man spricht von riesigem Stromverbrauch, obwohl ja die Dinge, die abgelöst wurden, unter Umständen wesentlich weniger Strom verbrauchen. Und am ganz konkreten Beispiel von Webseiten sehen wir uns das heute mal an. Mit meinem Gast, das ist der Thorsten Bayer. Er hat Chemie studiert, er ist Autor und Berater zur Nachhaltigkeit von Webseiten. Thorsten, herzlich willkommen.
Ja, hallo Christoph, freut mich hier zu sein.
Ja, also wir haben ja jetzt mal als ganz konkretes Thema, sind Webseiten eigentlich Energiefresser?
Das ist schon ein guter Einstieg, weil man denkt, also ein Einwand gegen Webseiten ist oft, ja, das ist ja, der Stromverbrauch ist marginal oder das kann man auch so sehen, wenn du einen Rechner in einem Rechenzentrum nimmst, ob da jetzt eine Website ein paar Page-Impressions pro Stunde, Tag generiert oder nicht, der Stromverbrauch ist immer gleich. Da muss man sich eher angucken, wie kann ich den Stromverbrauch dieser Servers reduzieren. Aber wir müssen halt auch betrachten, der Server steht ja nicht im luftleeren Raum. Wir rufen ja zum Beispiel dort Daten ab oder was wir jetzt aktuell sehr viel machen, wir lassen dann von KIs uns Texte schreiben oder wir nehmen dann nochmal eine Stufe mehr. Wir nehmen den DALL-E und lassen uns schöne Bilder machen. Das ist auch für jemand, der sehr unkreativ ist wie ich, dann eine schöne Möglichkeit, dann auch sich auszudrücken, wenn du es selber nicht hinbekommst. Das sind ja super neue Möglichkeiten, aber man muss halt dann sehen, du hast halt eben den Server, du hast das ganze Netz, die Infrastruktur muss gebaut werden. Wir sind gerade dabei, 5G in Deutschland sehr stark auszubauen. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Österreich ist. Da müssen ja viel mehr Masten nochmal gebaut werden, wie für die 4G oder 3 Netze. Und dann haben wir natürlich das Endgerät. Du hast gesagt, das Smartphone hat vieles abgelöst, das stimmt. Und das Smartphone ist auch mit das effizienteste Gerät, was du überhaupt haben kannst, weil das ist natürlich auf minimalen Stromverbrauch immer ausgelegt gewesen, damit unser Akku lang hält. Und da haben wir ja selbst auch Interesse dran, dass der nicht so schnell leer wird. Hier in Deutschland ist es leider oft so, wenn du ein schlechtes Netz hast, dann merkst du, dann geht dir Leistung weg. Aber auch wenn du jetzt sehr exzessiv zum Beispiel Videos konsumierst, dann braucht eben auch der Prozessor in dem Smartphone mehr Strom und dann musst du es halt öfter aufladen. Also das ist so die Wegstrecke, die wir insgesamt betrachten müssen.
Also der Podcast richtet sich ja an Zuhörer im ganzen deutschsprachigen Raum, aber ich selber lebe in der Nähe von Kitzbühel, also Österreich, dem Land der guten Internetverbindungen. 5G ist bei uns fast flächendeckend verfügbar. Das Land ist aber auch ein wenig kleiner und auch davon ist dann nur ein gewisser Teil bewohnbar. Wir haben sehr viele Berge. Dort ist die Abdeckung dann oft nicht mehr ganz so gut, aber immer noch außergewöhnlich. 5G braucht jetzt, wenn wir damit starten, das ist die Leistung, der Stromverbrauch, der in der Übertragung steckt. 5G ist quasi ein Teil der Rechnung, der Rest ist das Glasfaser zu diesem Glasfaserkabel, zu diesem 5G-Masten. 5G braucht wesentlich mehr Energie zur Übertragung als 4G, geht aber dann auch schneller und Am Ende landet das bei mir vielleicht dann noch im WLAN, ja, wenn ich einen 5G-Router habe oder ich habe direkt einen Anschluss über ein Festnetz. Und dann gibt es bei mir zu Hause noch ein WLAN, das meine Wohnung verstrahlt. Wie verteilt sich denn da der Energieverbrauch?
Gut, du hast eben gesagt, dass 5G mehr Energie verbraucht als 4G. Da würde ich sogar widersprechen wollen, wenn ich da eine Studie des Umweltbundesamts zitieren würde. Die haben das nämlich mal ausgerechnet, wenn man irgendwo eine Stunde Videostreaming macht. Und die haben dann wirklich verschiedene Sachen verglichen. Und das Beste ist natürlich Glasfaser, weil natürlich der Leistungsverlust am geringsten ist bei Glasfaser. Dann kommt Kupferkabel, das braucht aber schon doppelt so viel Strom für die Übertragung. Und dann kommt Glasfaser, dann kommt 5G, Entschuldigung, das ist dann der 2,5-fache Faktor, aber dann so Dinge wie 4G, das war dann gegenüber Glasfaser der 13-fache Faktor. Und wenn du noch zu dem 3G gehst, das kennen wir auch noch, also in Deutschland, wir sind ja selten fortschrittlich, was IT angeht, wir haben das 3G-Netz flächendeckend so weitgehend abgeschaltet, das war ein Faktor 90, das glaubt man gar nicht, gegenüber wow. Glasfaser. Also das haben die mal schon 2019 veröffentlicht, können wir gerne in den Shownotes teilen, dass die Leute das mal sehen. Es ist natürlich klar, für 5G musst du die Rechnung auch gerecht machen. Du brauchst viel mehr 5G wie 4G-Masten. Wenn du natürlich die Gesamtbilanz nimmst, dann ist das nicht mehr so ein großer Vorteil gegenüber den anderen, weil du natürlich viel mehr Infrastruktur brauchst. Und wenn wir über Emissionen reden, müssen wir natürlich auch so den Gesamtprozess, also Bau der Masten und irgendwann auch Rückbau wieder berücksichtigen. Dann ist der Vorteil nicht so groß, aber das ist halt schon ein ganz wichtiger Faktor. Und deswegen ist es halt sinnvoll, wenn wir irgendwas tun, weniger auf über Funknetze zu gehen. Das machen wir zu Hause ja sowieso. Wenn du ein WLAN hast, dann wirst du zum Beispiel Updates auf deinem Smartphone in der Regel im WLAN laden. Dein Smartphone sagt ja auch manchmal, ein System-Update solltest du da sowieso machen, sonst stürzt es vielleicht ab und das Ding ist nicht mehr nutzbar. Aber es hat auch den Grund, dass es weniger Strom verbraucht. Und wir hatten ja auch bis vor kurzem immer noch den Faktor, dass die Mobilfunkverträge endlich waren und nicht Flatrates. Und es geht aber jetzt im Moment die Tendenz dazu, dass die Pakete immer größer werden, in Deutschland zumindest. Da weiß ich auch nicht, wie das in Österreich ist. Und wir werden bald flächendeckende 5G-Flatrates für alle haben, was dann natürlich für uns ein Komfort ist. Aber das wird dann halt den Stromverbrauch des Gesamtnetzes wieder erhöhen, wenn wir halt mehr über mobil statt über feste Leitungen machen. Ne?
Finde ich total spannend, diese Faktoren. Also Faktor 90 zwischen 4G und 3G, glaube ich, hast du gesagt. Also ein enormer Faktor. Verblüfft mich jetzt. Ich hätte es mir Pi mal Daumen umgekehrt ausgerechnet, weil ja die Frequenz wesentlich höher ist. Das heißt, ich habe eigentlich eine höhere Energiedichte, aber ich habe offensichtlich geringere Abstände. Daher brauche ich auch mehr Masten. Ja, und dann wird da wahrscheinlich durch die kürzeren Abstände auch weniger Energie verbraucht, ohne das jetzt ganz genau zu analysieren, wie das technisch funktioniert. Wenn man das weiß, ist es ja schon mal ein Richtwert. Ich habe eine Flatrate. Ich finde, also früher habe ich mich dafür geschämt, dann nochmal interessante YouTube-Vorlesungen im Zug mir nicht vorher runterzuladen, sondern im Zug zu gucken. Das war ja irgendwie ein Energieverbrauch, das waren auch Kosten, die damit verbunden sind. Mittlerweile genieße ich das sehr, dass ich sogar auch gelegentlich mir ein Netflix-Video einfach mal im Zug runterlade, also in der österreichischen Bahn, nicht in der deutschen. Da habe ich keine so guten Erfahrungen gemacht, aber das ist ja ein anderes. Ja. In Österreich ist es so, bei uns gibt es diese Pointe, die österreichische Bundesbahn ist gleich schlecht wie früher, nur wir sind deutlich zufriedener mit der österreichischen Bundesbahn, seit wir in Deutschland fahren.
Ja, stimmt, wir könnten so ein paar Bälle hin und her schieben mit Deutschland und Österreich. Wir sind ja auch die Bundesfaxrepublik, wobei aber auch das gute alte Fax ja auch inzwischen ins Internet integriert wurde. Wir haben ja die getrennten Leitungen nicht mehr, was du am Anfang gesagt hast. Wir ziehen eigentlich alles ins Internet rein, sowohl das Fax, als auch Telefonie ist ja heute auch immer IP-basiert. Was dann noch dazu kommt, dass das Fernsehen ja heute auch überwiegend, wenn du nicht eine Satellitenschüssel hast, ja auch ins Internet geht. Und das sind eben alles Faktoren, wo du dann sehr schwer hast, überhaupt den Gesamtenergieaufwand oder den Gesamtenergiebedarf des Internets zu prognostizieren, weil wo ziehst du die Systemgrenze des Internets? Ah. Deswegen ist es sehr schwer zu sagen, es gibt zwar Prognosen, das Internet braucht 900 Millionen Tonnen oder generiert 900 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr, andere haben das zwei- oder dreifache. Ich behaupte, das kann man gar nicht, weil wir können ja gar nicht alles rausbilanzieren, was ist jetzt Internet oder was ist im Privaten dann, was ist jetzt, keine Ahnung.
Ja,
der Kühlschrank läuft ja auch ohne Internet noch, aber der könnte jetzt über Internet auch seine Bestände auffüllen zum Beispiel, so als ein Beispiel.
Also wenn er das macht, ne, dann ja. Genau, also würden wir an den Kühlschrank anschließen, dann würde ein wenig, das wird wahrscheinlich nicht viel ausmachen, aber ein bisschen Strom kommt dazu. Wenn Fernsehen integriert wird, und wir sind jetzt immer noch bei der Übertragung, wenn Fernsehen integriert wird, der Natur ist es ja egal, woher das CO2 kommt. Ja? Dem Energieversorger ist es egal, wofür er den Strom produzieren muss. Wenn das Fernsehen integriert wird, ist das dann ähnlich wie dieser Sprung von 4G auf 5G, dass wir zwar mehr Kanäle haben, aber im Grunde, würde ich jetzt mal schätzen, bleibt der Stromverbrauch, der sinkt dann eigentlich, oder? Ich habe keine doppelte Leitung für Internet und TV, das müsste sich eigentlich positiv auf die Bilanz auswirken.
Auf den ersten Blick schon, aber wenn man genauer hinschaut, hat das Fernsehen ja einen anderen großen Unterschied zum Smartphone. Du hast ja einen sehr großen Bildschirm. Der kann ja auch Kinoleinwandgröße inzwischen annehmen. Und der Hauptstromverbrauch beim Fernsehen, der hat nichts mehr mit der Datenübertragung zu tun. Das ist praktisch die Darstellung von Pixel in HD, UHD. Und dadurch, dass dann die brillanten Bilder generiert werden, ist das beim Fernsehen der absolute Hauptfaktor. Je größer praktisch der Bildschirm ist, das ist eigentlich das entscheidende Kriterium beim Fernsehen.
Also pro Pixel wird der Stromverbrauch vermutlich sinken, aber es werden eben mehr Pixel. Es wären größere Bildschirme und jetzt sind wir auch schon bei den Endgeräten, jetzt sind wir quasi bei uns zu Hause angelangt. Der Computer hat natürlich auch einen Bildschirm, die Tendenz geht zu größeren Bildschirmen. Pro Pixel wären auch die energieeffizienter, aber wird das aufgewogen durch die immer größeren Bildschirme, die wir zu Hause haben?
Gut, das ist ja eine generelle Tendenz bei der Digitalisierung, dass man immer sagt, wir erhöhen die Effizienz bei allen möglichen Dingen. Und dann gibt es aber immer die Rebound-Effekte, dass die Leute dann sagen, jetzt, weil es eben bezahlbar ist, warum hatten wir vor 10 Jahren noch nicht so einen großen Fernseher? Er war nicht bezahlbar oder nicht für den Normalsterblichen bezahlbar. Du konntest auch früher schon für 10.000, 20.000 Euro dir so ein Ding hinstellen. Heute kosten die nur noch ein paar hundert Euro und du hast da schon ein halbes Kino-Feeling. Und das ist ja immer so die Frage, wo sich dann auch immer die Gelehrten streiten, ist eine Glaubensfrage. Die einen sagen, wir müssen nur die Effizienz immer weiter steigern, dann wird das mit dem Stromverbrauch schon gleich bleiben, trotz mehr Nachfrage oder es wird sinken. Aber ich weiß nicht, ob du Professor Hilti kennst, der macht auch schöne Vorträge zu dem Thema und hat da auch sehr viel geforscht und auch Prognosen dann nochmal nachvollzogen, ob die dann irgendwann eingetreten sind. Der hat mir das schöne Bild gebracht. Also wenn jetzt die Rechner oder die Chips heute, also wie sie heute sind in der Effizienz, wenn wir das 1960 oder 70 gebraucht hätten, dann hätte jeder von uns ein Kernkraftwerk im Keller haben müssen, um dieselben Dinge in unserem Smart Home zu tun, wie wir heute tun. Also das ist ja der Wahnsinn bei der Effizienzsteigerung, aber trotzdem haben wir es geschafft, dass der Stromverbrauch auch des Internets exponentiell wächst, wie alle Studien sagen, weil natürlich immer mehr Rechenzentren gebaut werden. Also das ist immer so die interessante Glaubensfrage, da kannst du jetzt wahrscheinlich widersprechen und sagst, nee, wir werden das mit Effizienz schaffen, aber dann gibt es eben Leute wie ich, die sagen, ja, nennt mir mal Beispiele dafür, dass das wirklich eintritt. Und da gibt es halt leider im Nachhinein immer keine. Man kann eine Prognose aufstellen, aber du weißt ja irgendwo, ne? Ja. Wird meistens von der Realität eingeholt irgendwann. Ne?
Ja, also man kann wunderbare Vorstellungen haben, sagt dann Mike Tyson, und irgendwann boxt dir die Realität ins Gesicht. Ja?
Also so direkt, genau.
Ja. Also ein ewiges Wettrennen. Ja, und dieses Wettrennen ist ja wirklich noch nicht entschieden. Und man muss schon auch aufpassen, dass das wirklich funktioniert. Du hast den Rebound-Effekt genannt, den kennen wir ja auch vom Abnehmen. Was ist denn das genau?
Ja gut, im Prinzip schaffen wir jetzt irgendwo eine neue Möglichkeit. Nehmen wir mal das Smartphone. Als das Smartphone kam, das ist ja so eine der großen Revolutionen. Was ist denn passiert? Wir hatten so viele Möglichkeiten und haben dann plötzlich angefangen, wie wild zu fotografieren. wenn du die Zeit vor 2007 nimmst, da wurden, glaube ich, die ersten Smartphones, die dann auch mit guten Kameras waren, nimmst und danach hat sich das Datenvolumen allein durch diesen ganzen Fotos, die wir überall speichern, so, ich keine Ahnung, verhundert, vertausendfacht, noch größere Faktoren, weiß ich gar nicht. Und unser Sommermärchen 2006, da kann ich auch nochmal ein positives Beispiel von Deutschland bringen, das war so schön, aber es gibt kaum Bilder. Warum? 2006 hatten wir nicht alle ein Smartphone und konnten unser Erlebnis in den Stadien dokumentieren und das war halt so einer der Rebound-Effekte oder nimm dir die E-Mail, du kannst auch weiter zurückgehen. Es werden ja heute pro Tag, ich weiß nicht wie viele Milliarden Mails verschickt, das meiste davon ist Spam. Das ist aber nur, weil es nichts kostet. Und früher, wenn wir uns selber Briefe geschrieben hätten, oder das haben wir ja früher noch gemacht, dann wurde das über die Post zugestellt und da waren natürlich viel mehr Briefe. Da hast du überlegt, Moment, das kostet ja auch Geld, diesen Brief zu schicken. Schicke ich jetzt den Brief an 500 oder 1000? Oder bei Werbemaßnahmen war das dann so. Also da kannst du ganz viele Beispiele finden, auch im Internet, für diesen Rebound-Effekt. Wir haben jetzt irgendeinen Fortschritt. Wir denken, oh, da ist jetzt eine neue Möglichkeit, aber es führt dann dazu, dass diese Möglichkeit so exorbitant stark genutzt wird, dass dann trotzdem der Stromverbrauch oder der generell auch der Ressourcenverbrauch, weil du hast am Anfang gesagt, wir brauchen jetzt nicht mehr alle eine Kamera, die Smartphones, die sind ja heute schon so irrsinnig gut, die haben so eine gute Kamera, du musst ja nachträglich nochmal einen Filter einbauen, dass unsere Falten weggehen. Das ist ja auch schon eine gewisse Merkwürdigkeit, dass die so gut sind, dass man später dann wieder die Dinger runterrechnen muss und das sind halt Rebound-Effekte.
Ja, also es kostet weniger, wir machen einfach mehr davon, so sind wir eben. Ja, und wir haben eben früher viel, viel weniger fotografiert und auch damals waren die Kameras schon digital zu dieser Zeit. Die meisten jedenfalls, und die haben natürlich Strom verbraucht und zwar wesentlich mehr Strom verbraucht pro Foto, aber wir haben eben daher weniger Fotos gemacht, weil es einfach wesentlich einfacher war. Das war jetzt gar nicht so sehr der Strompreis, es ist halt einfach viel, viel einfacher geworden. Dann, wir haben jetzt also mal die Leitungen analysiert, wir haben die Endgeräte zu Hause analysiert. Dort wird sich übrigens noch herausstellen, ob am Ende jeder mit einer solchen neuen Apple-Brille rumsitzt. Ja. Die haben sich, wenn das kommt, wird es noch eine Menge Zeit dauern, bis sich das durchsetzt. Aber so eine Brille hat jedenfalls einen geringeren Stromverbrauch als ein 52 oder 72 Zoll Bildschirm. Also hier werden wir sehen, wie das am Ende ausgeht, weil irgendwo ist ja bei der Größe dann auch Schluss. Ja, also größer als die Wohnzimmerwand kann das Gerät zu Hause nicht werden. Dann gehen wir also sozusagen vom Endgerät zu Hause zurück durch die Leitung zum Server. Und jetzt hast du ja schon von Filtern gesprochen, die vielleicht am Handy, vielleicht auch am Server ablaufen und insbesondere von künstlicher Intelligenz. Und da rechnen wir ja auch mit einem Rebound-Effekt. Also das Verfassen langer Texte ist so einfach wie noch nie. Ja? Wir werden vermutlich auch hier wieder mehr davon machen.
Wahrscheinlich wird das ja auch so sein. Ich meine, im Moment sind wir noch in der Testphase. Ich weiß nicht, was du mit ChatGPT so anstellst. Also ich nutze den jetzt, um den Text, den ich habe, vielleicht nochmal zu überarbeiten. Oder wenn ich einen Social-Media-Post brauche, dann lasse ich mir halt da irgendwo, ich habe letztens über grünes Podcasting gesprochen. Du hast ja so eine schöne grüne Wand hinter dir, das sehen jetzt die Zuhörer nicht. Und da kann man nämlich zum Beispiel auch was machen. Und dann habe ich gesagt, mach mir mal einen grünen Podcast, da machen wir mal ein Bild. Und dann saß da jemand und er hatte dann so ein Solarmodul in seinem Zimmer und hat dann draußen auf Windräder geguckt, also da kann man ja schöne Illustrationen mit dem Ding machen und ich meine, mein Buch kam noch zu früh für den ChatGPT. Ich sage dann immer, da müsst ihr noch mit menschlicher Intelligenz rechnen. Da habe ich das noch nicht genutzt. Aber das wird ja auch das Schreiben von Büchern total revolutionieren. Und du kannst ja heute im Prinzip mit ChatGPT jeden Tag ein Buch schreiben, wenn du willst. Das kann man ja so zerteilen in einzelne Pakete. Ich meine, die Frage ist, was dann rauskommt nachher. Es wird halt dann irgendwo ein Review rauskommen des Bestehenden vielleicht, der im schlimmsten Fall dann noch irgendwo falsch geprägt ist, weil da irgendwo systematische Fehler dann noch drin sind. Aber du wirst natürlich nicht kreative neue Dinge finden. Deswegen war das für mich auch kein Thema, weil das ist ja die Schwäche eigentlich. Die KI wird dir jetzt nicht irgendwas Neues erfinden in der Regel, was es nicht schon gab. Klar, es kann einen kreativen Textvorschlag machen, aber jetzt irgendwo ein neues Thema aufmachen oder über was wir hier reden, da hätte ich die ChatGPT, kann ich auch fragen, aber dann kriege ich halt Dinge, wo ich sage, nee, das stimmt heute aber gar nicht mehr so oder nee, das wird anders kommen, wie du denkst.
Also ChatGPT lügt ja genauso wie wir Menschen, von wem hat es denn gelernt? Ja? Aber irgendwann wird das zuverlässig sein, irgendwann wird das die Leistung von Google erreichen. Wir dachten ja, Google ist super, 10 Suchergebnisse mussten wir aber immer noch selber durchlesen, ja, mühsam uns die Informationen zusammensammeln. Wir haben uns aber nichts dabei gedacht, wir kannten ja ChatGPT noch nicht. Jetzt in Zukunft mache ich jetzt, dafür nutze ich ChatGPT zum Beispiel auch, ich habe ein Zitat und ich frage nochmal nach, wer hat es eigentlich gesagt? Ja, und da bekomme ich interessante Hinweise und Analysen oder dass ich nochmal bestimmte Daten brauche, zum Beispiel wie groß, habe ich halt in der Früh recherchiert, wie groß war der Trainingsdatensatz von ChatGPT, hat es mir übrigens nicht verraten. Ja, OpenAI ist die Firma hinter ChatGPT, die heißt ja OpenAI, weil sie alles geheim hält, auch so ein kleines Paradoxon. Aber also es gibt durchaus eine glaubwürdige Hypothese, dass wir in Zukunft statt der Suchmaschine eine künstliche Intelligenz für die Antwort, für die Suche nach Antworten verwenden. Jetzt, ich habe mal gelesen, eine Suche bei Google braucht so viel Energie wie eine Tasse Tee.
Das wird immer gerne zitiert. Wobei Google das selbst auch gar nicht bestätigen kann, weil das kann man auch gar nicht genau bilanzieren. Weil du musst ja sehen, was muss passieren, um diese Antwort zu geben. Wie viele Datacenter sind im Hintergrund? Was haben die an Daten schon mal irgendwo abgefragt von unseren Webseiten? Weil Google ist ja per se auch dumm. Also die Intelligenz von Google entsteht ja dadurch, dass Seiten intelligent gecrawlt werden und dann im Google-Index dann verfügbar gehalten werden. Und letztlich macht ja ChatGPT dasselbe. Der geht ja auch dann nochmal mit einem eigenen Crawler los, analysiert dann Webseiten, kannst du auch sperren, wenn du magst. Also ich habe unsere zum Beispiel gesperrt, weil ich gesagt habe, der soll mir jetzt meine kreativen Ideen nicht abziehen, um dann schlaue Antworten zu geben. Die gebe ich lieber heute selber in diesem Podcast bei dir, anstatt dass ChatGPT mich dann irgendwann zitiert. Aber das muss man halt dann sehen, dass das ja eigentlich ja auch alles ineinander fließt. Und Google hat ja auch Bard, ist ja die KI von Google, die wird zwar immer relativ kritisiert, oder ChatGPT wird ja auch in Bing integriert oder Copilot von Microsoft, ist ja auch so ein Stichwort, was da kannst du auch wieder den Rebound-Effekt super sehen. Das soll ja irgendwann in einem PC standardmäßig eingestellt sein als KI, wenn du deinen Rechner hochfährst. Da sagt Microsoft aber, du brauchst mehr RAM und alle bestehenden PC, die sind unterwegs, nur 90% schaffen das nicht. Das heißt, du musst dir einen neuen PC kaufen. Dann hast du wieder den schönen Rebound-Effekt. Es wird von der Werbung ein Bedarf generiert und dann sagen wir alle, oh nee, dann müssen wir uns jetzt aber einen neuen PC kaufen.
Ja, ist ja für einen guten Zweck, sonst wäre Microsoft ja plötzlich arm.
Genau, der gute Zweck ist dann der Aktienkurs oder die Aktionäre von Microsoft oder Apple. Wir können ja alle nehmen, also es ist jetzt nicht ein Bashing von jedem. Es ist immer klar, die leben natürlich davon und müssen natürlich auch sehen, wie sie sich dann irgendwo, es gab ja von Apple diese Mother Earth-Kampagne, hast du vielleicht auch mal gesehen. Die haben ja schöne Videos gedreht, aber die sägen natürlich immer an dem Ast, auf dem sie selbst sitzen, so ein bisschen. Weil wenn die dir sagen, du sollst dir aber nicht jedes Jahr das neueste iPhone kaufen, du kannst ja nur alle 3 oder 4 Jahre eins kaufen, weil so viel mehr können die gar nicht mehr. Das ist ja schlecht für das Geschäft, genauso wie es früher für den Kühlschrankhersteller war, jetzt nicht so eine geplante Obsoleszenz einzubauen, dass der dann 20 Jahre hält. Der will dir irgendwann wieder einen verkaufen. Also ja, das sind ja immer dieselben Effekte, die du überall hast. Aber wo du gerade die KI sagst, ich habe gerade die Tage gelesen, da gab es eine Studie oder es gibt jetzt ein Forschungsprojekt, wo die Umweltauswirkungen von KI überhaupt mal untersucht werden sollen. Du hast ja eben noch gesagt, die Trainingsdaten, die wurden mal untersucht, also was hat so ein Training jetzt von irgendeinem Status dieser KI gebraucht, da kam glaube ich 500 Kilogramm CO2 dann raus und da sagt dann jeder, 500 Kilogramm müssen wir nicht drüber reden, das sind ein paar Flüge von A nach B oder ein paar Überseeflüge, das Dumme ist nur, das Training dieser KI ist ja die eine Sache, aber dann kommen wir wieder dann dazu, was am anderen Ende kommen ja die Anfragen zustande oder wenn wir dir KI sagen, du sollst mir aber jetzt noch ein Bild generieren, das ist dann nochmal natürlich für die viel mehr Aufwand, den ganzen Teil lässt man dann weg, aber das ist ja immer so generell so die Rosinenpickerei. Ich nehme mir so einen Aspekt raus und sage, ja, das sind nur 500 Kilogramm, also ist eben KI nachhaltig oder der ChatGPT hat gar keinen Umwelteinfluss. Aber wenn wir das mal bilanziert und dieses Projekt will das halt untersuchen und dann auch so den gesamten Prozess betrachten und dann sieht die Bilanz nicht mehr so gut aus.
Ne? Ja, das mit den 500 Gramm oder 500, selbst wenn es 500 Tonnen, ich fürchte, das ist etwas unterschätzt. Wir wissen, dass Training von GPT-3 hat 7 Millionen Dollar gekostet und da war garantiert eine richtig große Energiekostenrechnung dabei. Und das stimmt in dem Fall schon. Es sind, also der Haupt-CO2, der Fußabdruck, also die Hauptenergiekosten sind definitiv im Training. Ja, darum macht man das auch nur alle 1,5 Jahre. Ja, das dauert das ja auch mit den Updates. Darum haben diese Systeme auch oft nicht die neuesten Informationen und müssen halt dann künstlich zusätzlich crawlen. Aber das Modell selber ist für viele Jahre, für viele Monate jedenfalls stabil. Die Abfrage im Verhältnis dürfte einen ähnlichen Aufwand erzeugen wie eine Google-Abfrage. Jetzt, die sitzen in Kalifornien. Ja, Google hat ja für seine eigenen Rechenzentren eigene Wasserkraftwerke gebaut. Hast du das gehört?
Die ja, gut, Google hat sehr viel gemacht, aber die haben natürlich, du hast erstmal das finanzielle Interesse natürlich, weil Strom kostet Geld. Also dann haben natürlich alle ein Interesse daran, dass eben auch ihre Rechenzentren wenig Strom verbrauchen, Meta und die ganzen anderen auch. Und dann müssen sie sich halt verschiedene Dinge überlegen. Sie bauen eigene Wasserkraftwerke oder es gibt von Microsoft ja ein Rechenzentrum, das kannst du im Meer versenken. Da gibt es so ein Pilotprojekt, hast du vielleicht auch mal gehört. Da hast du natürlich das Abwärmeproblem nicht, es sei denn, es wäre jetzt so groß, dass das dann den See oder das Meer so stark aufheizt, dass dann über die Ökosysteme Probleme auftreten. Das hast du übrigens in Norwegen in Fjorden. Da gibt es nämlich auch teilweise so Wassergekühlte und dann wird der Fjord erwärmt und das hat dann auch einen negativen Effekt, weil da haben wir schon einen großen Treiber bei den Rechenzentren, das ist halt immer die Abwärme. Und ja. Google hat ja zum Beispiel sogar Patente für eigene Server. Das heißt, die haben Hochleistungsserver, die viel besser sind wie das, was wir kaufen können. Die brauchen halt weniger Strom, weil die an der Lüftung arbeiten. Aber du kannst natürlich dann auch sehen, die werden ja immer in diese Racks eingebaut und wie das dann möglichst effizient gemacht werden kann. Oder Google hat sogar ein Patent für ein schwimmendes Rechenzentrum, das du im Bauch eines Schiffs haben kannst. Dann kannst du das überall hinfahren, wo gerade Bedarf ist. Und die haben natürlich wirklich ein Interesse dran, da Strom zu sparen.
Ja, und das finde ich ist ja auch gut. Also Gott sei Dank kostet Strom was, sonst würden wir ja auch hier wieder einen Rebound-Effekt erleben. Ich würde das auch gar nicht denen vorwerfen, dass die oder kritisieren wollen, dass die Geld sparen wollen. Schließlich nutzen wir deren Services weitgehend kostenfrei. Wir bezahlen nur mit unseren Daten und die sind relativ wenig wert. Aber es scheint auch so zu sein, dass sich diese großen Konzerne durchaus dieser Problematik bewusst sind und es den Großen halt auch gelingt, Lösungen zu finden, eben eigene Wasserkraftwerke zu bauen, eigene Solarkraftwerke, also Tesla ist ja auch eine Art von Computer, die Teslas in Nevada werden fast ausschließlich mit Ökostrom gebaut, der direkt vom Dach dieser riesigen Fabrik abgezweigt wird. Es scheint also schon so zu sein, dass die Firmen über das kommerzielle Interesse hinaus Interesse haben, eben auch wirklich nachhaltig wahrgenommen zu werden? Oder glaubst du, dass das eher beim Greenwashing bleibt?
Ja gut, das Greenwashing-Thema haben wir überall. Das ist jetzt nicht ein Internet-Thema. Das sehen wir ja auch, wenn zum Beispiel, ich habe letztens so ein Beispiel gehabt, dass dann jemand sagt, unser Plastik ist halt komplett recycelt und dann hat dann ein anderer gegen geklagt und da gab es dann so ein Siegel, klimaneutrale Produktion oder allein das Wort klimaneutral ist ja in dem Zusammenhang mit dem Greenwashing. Wir können es im Internet Green Hosting nehmen, das ist das Analoge im Internet. Was ist überhaupt klimaneutral? Und ich als Chemiker sage halt, klimaneutral ist das, was nicht existiert. Alles andere hat irgendwie einen Einfluss, auch so klein wie er immer sein mag, aber klimaneutral kann nur etwas sein, was gar nicht existiert.
Dann würdest du dich also freuen, wenn die künstliche Intelligenz soll ja bald die Menschheit ausrotten. Löst das dann unser Problem?
Ja gut, ich meine, unser Planet kann wahrscheinlich ganz gut ohne uns weiterleben. Das ist halt wie so jemand, dem du pausenlos einen in die Fresse haust. Sorry, wenn ich das mal so bildlich darstellen darf. Aber der wird halt wie Mike Tyson immer wieder aufstehen. Und am Schluss steht der dann da und sagt, tja, ihr habt es halt vergeigt. Und wir hatten ja auch schon ganz schlimme Effekte auf der Erde, Vulkaneinschläge, dass dann die meisten Lebewesen ausgestorben sind. Also die Erde wird dann nicht untergehen, es sei denn, wir werden sie durch einen Atomkrieg dann komplett zerstören. Aber jetzt, wenn wir uns anderweitig ausrotten, ist das, glaube ich, der Erde, muss man auch immer wissen, die Erde ist, der ist das egal. Und auch die Physik und Chemie gilt, auch wenn die Politik lieber immer Kommissionen einsetzt, anstatt dann vielleicht mal Lösungen zu finden, die dann auch jemand wehtun können. Da haben haben wir auch viele Beispiele bei uns, weil wir ein sehr energieintensives Land sind. Ihr in Österreich seid ja schon weitaus besser dran. Euer Strommix ist viel grüner wie der deutsche. Ihr habt ja auch Wasserspeicherkraftwerke, hast du angesprochen, im Gebirge. Aber da gibt es halt in Deutschland leider immer irgendeine Bürgerinitiative, die gegen irgendwas aufsteht. Und das ist halt dann das Problem, dass man den Leuten sagen muss, wie wollt ihr es denn?
Auch in Österreich gilt die Regel, wir wollen unbedingt Wasserkraft, aber nicht in unserem Tal, ja, sondern bei den Nachbarn, also das umgekehrte Floriani-Prinzip. Viele der Speicherkraftwerke übrigens haben wir gemeinsam mit deutschen Energieversorgern gebaut, die kommen also auch Deutschland zugute. Aber wenn wir jetzt über Lösungen sprechen, ja, du wärst also jetzt der deutsche Bundespräsident. Was ist denn realistisch und auch sozialverträglich machbar? Was sollten wir denn tun?
Gut, das eine ist natürlich, was generell gemacht werden muss, mehr regenerative Energien ins Netz zu bringen. Wie gesagt, da sind wir natürlich als sehr industrielastiges Land, dann haben wir auch schon Nachteile gegenüber vielen anderen Ländern in Europa. Wir haben aber auch vieles verpennt und man muss auch dann irgendwann sagen, bestimmte Dinge sollten vielleicht nicht in Deutschland stehen. Wenn du zum Beispiel die Rechenzentren nimmst, die meisten Rechenzentren in Deutschland stehen im Rhein-Main-Gebiet. Weil da ist halt dieser zentrale Internetknoten in Frankfurt. Die Banken müssen ja in Pikosekunden da irgendwelche Entscheidungen treffen, um dann Geschäfte zu machen. Deswegen musst du nah an diesem zentralen Knoten sein. Aber das Rhein-Main-Gebiet ist klimatisch in Deutschland wärmer als der Rest. Und wir sind ja auch hier ein Wassermangelgebiet, weil wir, wo wir noch gar nicht gesprochen haben, Rechenzentren brauchen ja auch sehr viel Wasser in der Regel zur Kühlung. Und deswegen ist dieser Standort schon relativ schlecht. Deswegen wäre es viel günstiger, wir würden in Deutschland viel mehr in Norddeutschland machen oder in Meeresnähe machen. Und es gibt da so einen schönen Prototyp, da gibt es ein Rechenzentrum, da ist eine Algenfarm auf dem Dach mit der Abwärme. Ich wundere mich, wie die Genehmigung bekommen haben, aber du hast ja die Abwärme und diese Algen, die dort produziert werden über die Abwärme, die werden in Kosmetikprodukten benutzt und dann kannst du wirklich sagen, das wäre dann fast ein klimapositiv. Also da würde ich auch mal sowas wie klimapositiv in den Mund nehmen, weil du entziehst ja noch CO2 für diese Algenproduktion in dem Moment. Ja. Ne? Deswegen ist das eines der wenigen Beispiele, wo ich so ein Wort mal in den Mund nehme, obwohl ich das eigentlich immer vermeide. Aber das muss man halt sehen und man kann sich natürlich auch andere Dinge überlegen, wie man da Abwärme machen kann. Es gibt zum Beispiel auch Schwimmbäder oder Hallenbäder, die mit Abwärme geregelt werden. Oder wir diskutieren hier gerade Abwärme ins Leitungssystem einzuspeisen, aber meistens das Problem ist, die Rechenzentren nicht direkt bei bewohntem Gebiet sind oder dass dann die Temperatur nicht ausreicht. Aber wir haben zum Beispiel in Frankfurt ein Mikroklima im Süden von Frankfurt, wo 0, irgendwas Grad durch die Abwärme von Rechenzentren im Sommer nochmal dazukommen, wenn es so warm ist. Das glaubt man gar nicht, eine Abwärme.
Okay. Also das ist sozusagen ein unbeabsichtigter Effekt. Da wird das Außenklima, verändert sich dann nochmal negativ. Und Standortfragen, die sind zwar nicht ganz einfach zu lösen, aber die kann man lösen. Ja, das ist auch jetzt kein großer Verzicht. Und mit Glasfaserleitungen für die meisten, also die Banken hast du erwähnt, die müssen wirklich, das ist ja ganz unglaublich, nahe an diese Knoten, um eben einen Vorsprung vor einer anderen Bank, die dann nochmal einen halben Kilometer Glasfaserkabel abwärts legt, die dann einen Nachteil haben im Handel. Aber für alle anderen gilt ja eigentlich, wir könnten auch Norwegen hast du erwähnt, also wenn sich manche Fjorde erhöhen am Polarkreis ganz oben, denke ich, ist immer noch kühl genug und Glasfaserkabel, haben wir ja festgestellt, haben die geringste Leistung, also die geringste Leistungsaufnahme. Also das könnte man schon lösen.
Ja klar, für viele Anwendungen, wie gesagt, die Banken, also es gibt natürlich Anwendungen, die brauchen das oder für KI-Anwendungen oder Autofahrassistenten, da geht es ja auch um jede Pikosekunde, sage ich mal, wo die richtige Entscheidung getroffen wird. Aber zum Beispiel für eine Website oder so, ob die jetzt, ich die hoste, die jetzt in Frankfurt oder meine, der ist in Nürnberg zum Beispiel gehostet oder in Helsinki, Oslo oder Reykjavik. Reykjavik ist ja auch charmant, weil da hast du ja Energie im Überfluss. Eigentlich müssten wir alles dahin setzen. Aber da kenne ich auch jemand, der mir gesagt hat, wir wollen die Bitcoin-Miner gar nicht in Island haben. Die haben hier ein Gesetz erlassen, dass die jetzt nicht alle nach Island kommen und da ihre Bitcoins schürfen, weil das braucht verbrauche ja auch extrem viel Strom und immer mehr Strom für die neuen. Und da haben die den Riegel vorgeschoben, sonst müssten wir alles, wenn wir sagen, die Leitungen sind schnell genug, dann verlagern wir das nach Island. Aber den Umsatz, den Gewinn wollen die gar nicht. Dasselbe in Irland ist so, da ist ja ganz viel aus Steuergründen angesiedelt, von Meta zum Beispiel. Und in Irland ist es so, da werden neue Rechenzentren, diese Großrechenzentren nicht mehr gebaut, weil das Stromnetz das nicht mehr aushält. Die müssen sich was anderes suchen. Meta und alle, die in Irland immer was gebaut haben, da publiziert der Gary McGovern immer sehr viel. Der hat auch das Buch Worldwide Waste geschrieben. Ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, wo er auch gerade auf so die ganze Ressourcenthematik immer eingeht. Wo kommen die Rohstoffe her? Was brauche ich vor Ort für einen Strom? Wir haben noch gar nicht über die soziale Frage geredet, dass Kinder für uns irgendwo Coltan in Kongo aus Minen holen unter Lebensgefahr, dass wir dann immer neue Smartphones bekommen. Das blenden wir halt leider aus oder das kommt halt in der Mother Earth-Kampagne von Apple auch nicht vor. Oder die sagen dann immer, das sind Einzelfälle oder generell Lieferketten ist ja auch ein Thema, Lieferkettengesetz jetzt fern von Internet. Da schauen wir dann leider zu oft weg. Und ich habe zum Beispiel ein Fairphone. Warum? Da kann ich alles selber austauschen. Die sorgen auch dafür, dass das eben nicht passiert. Und dafür kostet mich halt ein bisschen mehr und ist nicht so schick wie ein
Was
iPhone.
Aber
das. Ja gut, ich habe dann eins mit 5G, da bist du mit 500 Euro dabei. Ich weiß nicht, was so. Das ist zwar auch ein Preis, aber den zahle ich dann, weil ich sage, die legen halt Wert drauf, ich kann es selber reparieren. Die gucken auf ihre Lieferketten und wie gesagt, es ist halt nicht so schick, aber wir sind beide schon in so einem Alter. Wir brauchen jetzt nicht ein Smartphone als Statussymbol, oder Christoph?
Das stimmt. Ich habe aber trotzdem eines. Aus Bequemlichkeit, das ist nämlich ein anderer Altersfaktor. Trotzdem finde ich das Fairphone ausgesprochen sympathisch. Kann man es auch empfehlen, dass man sagt, okay, also wenn man jetzt technisch sich nicht ganz so auseinandersetzen möchte damit, kommt die Leistung hin, kann man damit richtig surfen, funktioniert es mit den E-Mails, die Auflösung und so, kann man das empfehlen?
Also ich kann es empfehlen, wobei ich aber nicht so viele fotografiere oder nicht zu den Leuten gehören, die immer ihr Essen fotografieren und dann direkt irgendwo posten müssen. Also für meine Anwendungen funktioniert das. Und bei dem Smartphone ist es immer so, den besten Einsparfaktor hast du halt, wenn du das lange nutzt. Also du musst dich nicht grämen, ein iPhone zu haben. Ich würde nur sagen, wenn du dir jedes Jahr das neue Modell nimmst, dann würde ich sagen, das würde ich vielleicht mal überdenken. Nutzt das doch mal 3, 4, 5 Jahre oder führst dann noch mit einer Verwendung zu.
Genau.
Es gibt ja auch Leute, die Gebrauchten dann noch mal gerne nehmen, weil denen das Neue auch zu teuer ist. Oder Apple bietet ja auch Programme an. Das ist dann auch wieder, kannst du jetzt Greenwashing nennen oder Teil dieser Kampagne, dass sie sagen, wir versuchen dann wieder auch die Rohstoffe zurückzuführen von den ganzen iPhones, die wir euch verkauft haben. Dass es natürlich besser wäre, weniger zu verkaufen, dass die gar nicht erst nochmal in diesen Prozess müssen. Aber das ist, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass wir
also ich finde,
dem Geschäft.
Ich habe in meiner Familie immer ausreichend Abnehmer, dass ich guten Gewissens mir ein neues Gerät leisten kann, weil es halt dann jemanden gibt, der das auch noch weiter verbraucht. Und da achte ich auch wirklich drauf, weil ich das einfach schade finde. Ja, also ich denke, man muss die Ressourcen wertschätzen und man muss sich da einfach wirklich um diese Dinge kümmern. Du machst das ja sehr mit sehr viel Fevre. Für dich ist das eine wirklich wichtige Sache. Wie hat es für dich begonnen? Kam das schon aus dem Chemiestudium oder was hat dich daran so interessiert?
Ja gut, wenn du Chemie studierst, dann hast du ja auch einen gewissen Anspruch und das war dann auch immer, natürlich Chemie verdient viel Geld, aber Chemie ist ja auch da, um Produkte oder Produkte besser zu machen oder auch nachhaltiger zu machen. Diese Tendenz gab es schon damals und ich habe damals schon in Vorlesungen von dem Hasselmann gehört, der irgendwann den Nobelpreis für Physik bekommen hat, für seine Klimasimulation. Der hat ja schon 1980 prognostiziert, wie so die CO2-Werte im Jahr 2020 sind. Das haben wir im Studium schon gelernt, wenn wir eben nicht gegensteuern. Das war eben auch ein Punkt zu sagen, du kannst dann Teil dieser Möglichkeit der Kampagne sein, dann bessere Produkte herzubringen, weil die Chemie ist an sich nicht schlecht, sondern dass eben die falschen Produkte dann, nur weil sie vielleicht billiger sind, zu lange genutzt werden. Das kannst du aber auch wieder nicht der Chemie vorwerfen oder auch nicht Apple, dass die ihre Geräte verkaufen wollen. Und das war halt so der Beginn. Nach dem Studium habe ich dann aber in der Chemie keinen Job gefunden, der mit was mit Internet zu tun hatte. Gut, ich muss sagen, das war 1996. Da war das ja wirklich noch so eine Pionierzeit wie jetzt mit KI. Hatten wir damals mit dem Internet, und da gab es auch viele Leute, die gesagt haben, ja, Internet ist so ein Trend. Haben ja auch ganz hohe Tiere wie Ron Sommer gesagt, das ist irgendeine Tendenz, die ist in 2-3 Jahren wieder
weg. Geht wieder vorbei.
Oder Bill Gates, werden ja auch so ein paar Dinge in den Mund gelegt oder so, 640 Kilobyte reichen aus oder so als Menge. Also was kannst du heute mit 640 Kilobyte noch machen? Da, die meisten Bilder sind schon größer, da gab es so viele Fehleinschätzungen. Und dann, wie gesagt, habe ich dann eine Internetfirma gegründet, habe dann immer schon Webseiten gemacht, die auch schnell und nutzerfreundlich waren. Und irgendwann 2016, 17, 18 habe ich immer mehr Veröffentlichungen zu dem Thema gelesen, auch von Gary McGovern, oder es gab ein paar Bücher, gedacht habe, stimmt, du machst deine Webseiten schnell und nutzerfreundlich, dann sind sie auch nachhaltig, weil sie halt ein geringes Datenvolumen haben, weil das Datenvolumen hat halt bei Webseiten entscheidenden Einfluss dann auch auf den Stromverbrauch der Webseiten. Das ist halt ein Punkt, wo man wirklich an, würde man sagen, 100% aller Webseiten was verbessern kann. Du kannst manchmal 50%, 60-70% des Datenvolumens einsparen. Und die Seite wird nur schneller. Die sieht genauso aus wie vorher, weil du eben moderne Technik benutzt, moderne Formate benutzt. Und da ist halt so meine Aufgabe, darüber aufzuklären. Und deswegen habe ich auch dieses Buch Nachhaltige Websites geschrieben, um dann da mal alles zusammenzustellen. Da hat mir die schönste Buchkritik, die ich hatte, hat mir jemand gesagt, das Buch sollte Standard für jeden Webdesigner sein. Das geht auch runter wie Öl.
Ja, das finde ich übrigens auch. Also es ist eben auch nicht Greenwashing, wenn man die Ressourcen, die uns zur Verfügung steht, auch einfach wertschätzt. Wichtig ist, ich denke, dass wir denen, die das behaupten, ja auf die Finger schauen. Ja? Denn wer sich erstmal auf diese grüne Diskussion einlässt, ja, auf die Nachhaltigkeitsdiskussion, der kommt ja auch nicht mehr raus aus dieser Geschichte. In welchem Verlag ist das Buch erschienen?
Das ist bei Springer Gabler erschienen. Und es war das Gute, ich hatte vorher einen Artikel, einen Titelbeitrag in der Website Boosting, ich weiß nicht, ob dir die Zeitschrift was sagt, die ist im Online-Marketing sehr bekannt, und da kamen die, können Sie das noch ein bisschen ausformulieren und ein Buch draus machen? Ich in meiner Naivität habe geglaubt, das hast du dann mal so in 1-2 Monaten gemacht, aber ich hätte es ja wissen müssen, ich habe ja meine Doktorarbeit geschrieben, was das so für eine, auf Deutsch, Schweinearbeit ist, ein Buch zu schreiben. Ich weiß nicht, ob du Bücher geschrieben hast, dann würdest du das auch wahrscheinlich bestätigen.
Also am liebsten hätte ich schon viele Bücher geschrieben und ich habe auch eine Menge Ideen, aber ja, man hat dann leider immer auch noch sonst was zu tun. Ja, und die Dinge ändern sich auch sehr schnell, sind super spannend. Ich bin ja auf vielen Bühnen unterwegs und dazwischen, ja, irgendwann wird mir auch das gelingen. Also ich beneide dich, dass du das geschafft hast. Wir werden ja dieses Buch auch in den Shownotes verlinken. Weil auch ich der Meinung bin, dass man sich eben damit auch auseinandersetzen soll. Und was verbraucht? Hast du eine Vorstellung, wie viel Strom verbraucht das World Wide Web? Gibt es da Zahlen?
Wie gesagt, da haben wir wieder über die Systemgrenzen gesprochen. Also das kann man nicht genau bilanzieren. Also wenn irgendwas geguckt wird oder eine Statistik, die gucken immer die großen Rechenzentren, was haben die für einen Stromverbrauch? Aber dann hast du wieder das Gesamtsystem. Also das kann man eigentlich gar nicht sagen. Ich habe am Anfang gesagt, wir von den CO2-Emissionen wird ja gesagt, eine Milliarde Tonnen CO2, und das ist, wenn du dann das Länderranking pro Jahr, wenn du das Länderranking nimmst, dann ist das schon wahrscheinlich auf Nummer 3 nach China und USA. Aber es kann sogar sein, dass es mehr ist, weil, wie gesagt, wir wissen es ja nicht. Noch eine schöne Anekdote: in Großbritannien, die suchen manchmal nach illegalen Cannabis-Farmen. Dann gehen die mit so einer Wärmekamera, fliegen die drüber, und die finden aber manchmal Bitcoin-Schürfstellen, weil die so viel Wärme abstrahlen, und die sind natürlich in solchen Bilanzen immer nicht drin. Deswegen, oder das Darknet ist nicht drin, deswegen ist das sehr schwierig. Ich bin immer vorsichtig zu sagen, wie viel Strom verbraucht das Internet, wie viele Emissionen generiert es. Das kann man eigentlich gar nicht.
Aber würde eine Website, würden alle Webseiten 20% effizienter programmiert, du sagst ja, das geht bei allen, könnte man vielleicht ein Kraftwerk einsparen.
Auf jeden Fall. Also du hast auch eine Evolution beim Datenvolumen von Webseiten. Das ist auch wieder ein Rebound-Effekt, weil natürlich die Netze immer besser wurden. Die erste Website von Tim Berners-Lee, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, die hat ja nur ein bisschen Text, die hatte 3 Kilobyte. Wir sind jetzt auf dem Weg zu 3 Megabyte, würde ich mal sagen, für die durchschnittliche Page-Impression. Gut, da kommt natürlich der Cache irgendwann noch dazu. Aber du kannst eigentlich auch vernünftige Seiten mit 1 Megabyte Größe machen, wenn du halt so mal moderne Technik verwendest. Aber das hat ja auch andere Vorteile. Die Usability wird verbessert, Abbruchraten in Shops werden verbessert oder die soziale Frage, es hat ja nicht jeder eine Flatrate und im Prinzip stiehlst du mit deiner Website zum Beispiel jemand, der keine Flatrate hat, von seinem Datenvolumen. Und wenn jemand immer auf ineffizienten Webseiten unterwegs ist, dann hat er irgendwann sein Guthaben dann verbraucht und kann sich vielleicht kein neues mehr nehmen. Das Problem haben wir natürlich nicht, aber man muss halt, wie du auch schon mal gesagt hast, immer so die soziale Frage bei allen Maßnahmen auch sehen, was könnte man jetzt machen, um da ein bisschen Einhalt zu gebieten. Ich meine, die Naturressourcen sind endlich, aber eine Flatrate an sich ist ja schon kontraproduktiv, weil es gibt auch in Deutschland eine Studie, die ich letzt gelesen habe, dass 80% der Leute nur dann Strom sparen, wenn sie damit auch Geld sparen. Das ist eine Mindset-Frage und ich versuche immer, Strom einzusparen. Aber nimm dir das Beispiel, du gehst in den Keller, lässt ja auch nicht das ganze Jahr das Licht brennen, nur weil du zweimal am Tag irgendwo dir eine Flasche Bier oder irgendwas aus einer Kühlschrank oder Kühltruhe nimmst. Aber genau dasselbe ist, wenn wir Daten in eine Cloud legen, wo wir gar nicht drauf zugreifen vielleicht. Das ist wie das ganze Jahr das Licht anlassen im Keller und nicht hingehen. Und das sind Dinge, das ist halt eine Mindset-Frage. Da muss man halt auch ein bisschen bereit sein, mal aufzuräumen. Aber wie gesagt, wir haben keinen Antrieb, weil wir haben keinen Kostengewinn dadurch, sagen wir mal, die Daten im Internet zu reduzieren. Weil da gibt es auch eine schöne, so ein letztes Wort dazu. 85% aller Daten, die im Internet liegen, braucht eigentlich keiner mehr. Oder wir wissen nicht, was wir damit, die sind halt nicht klassifiziert. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden hier von der Einheit Zettabyte. Ne?
Ja, das sind riesige Datenmengen, die natürlich auf Festplatten immer noch warm gehalten werden. Zum Abschluss von mir, der wichtigste Tipp, um Strom zu sparen, ist übrigens den Kühlschrank zu schließen. Das habe ich so verinnerlicht, also ich kriege richtig Schüttelfrost, wenn ich bei Freunden zu Gast bin und die machen den Kühlschrank ausräumen, rausräumen, rein. Ja, Kühlschrank gehört mit einer Hand geöffnet, mit der anderen nimmt man was raus und man macht sie gleich wieder zu. Man glaubt überhaupt nicht, was da, wenn man das mit der Wärmebildkamera mal sehen würde. Ja, das habe ich noch in der Schule gelernt und das hat sich bei mir verinnerlicht und das ist eben wirklich auch eine Frage der Einstellung. Es ist vielleicht sogar fast eine Frage der Moral. Man muss es sich eben nicht nur Geld sparen dabei, sondern eben das Leben wertschätzen, ja, das Wertvollste, was es überhaupt gibt, dass wir auf diesem Planeten leben dürfen, das wertzuschätzen, ja, dass es uns eben gibt. Ja, Thorsten, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst. Wir haben uns ja jetzt von den Endgeräten über die Verbindungen bis hin zu den Servern und den verschiedenen Techniken dort geht. Wir haben gehört, dass Fjorde wärmer werden in Norwegen durch Rechenzentren und sogar Frankfurt ein wärmeres Klima bekommt. Ich bin ja in Tirol, bei uns friert es gerade recht. Also könnte mir das eigentlich sehr schön vorstellen, wenn bei uns im Schwimmbad unter dem Schwimmbad ein Rechenzentrum gebaut wäre, ja, dann könnte man das auch noch richtig nutzen. Es kommt also auf die cleveren Ideen drauf an und dass jeder seinen Beitrag leistet. Thorsten, danke schön.
Genau, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja. Danke dir.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.